Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Des Verlages bitten, ein bisschen zu erklären, wieso sie zu Alme sich entschieden hat, dieses Buch herauszugeben.
Ja, danke. Auch von mir herzlich willkommen. Ja, Sie werden gleich, wenn ich etwas lese aus dieser Autobiografie, wahrscheinlich verstehen, was mich daran gleich begeistert hat. Aber erstmal so noch ein bisschen Hintergrund von Alma Kalin. Sie wurde 1889 geboren in Celje bzw. Zilli, Österreich-Ungarn. Sie war eine, eben wie wir schon hörten, deutschsprachige und schreibende Schriftstellerin. Ist 1908 hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit, über die sie sehr viel erzählt in ihrer Autobiografie, ist 1908 nach London gegangen, hat dort sich mit Übersetzungen und mit Privatstunden über Wasser gehalten, hat ungeheuer viele Sprachen gelernt und auch Prüfungen abgelegt. Ich versuche, diese Sprachen alle zusammenzubekommen. Das ist Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch. Und daneben hat sie auch noch Chinesisch, Japanisch und Sanskrit gelernt. Dies nur erstmal so ein bisschen als Hintergrund für diese sehr bemerkenswerte Frau. Sie hat dann ist sie wieder nach Celje zurückgekommen, hat dann alles getan, damit sie irgendwann auf ihre große Weltreise aufbrechen kann. Sie hat dann in den Anfang der 30er Jahre ganz berühmte Reisebücher geschrieben, die in sehr, sehr hohen Auflagen verbreitet wurden. Und in diesem Buch, was wir jetzt hier vorstellen, geht es eigentlich um die Zeit davor, also von der Geburt bis zum Moment, als sie zur Weltreise aufbricht, die dann 8 Jahre lang dauern wird. Also deswegen auch ein Mensch wird und dann auf dem Weg zur Weltreisenden. Damit will ich jetzt erstmal die Einführung abschließen, und ich lese aus dem ersten aus den ersten beiden Kapiteln. Das erste Kapitel heißt die Verkündigung. Mein Vater und meine Mutter waren beide alt. Sie hatten ungewöhnlich spät geheiratet und hofften, den Rest ihrer Tage in angenehmer Beschaulichkeit zu verleben. Sie kauften das Haus an der Laibacher Maut, wo im Mittelalter das Stadttor gestanden und bis wohin sich zur Römerzeit die Ausläufer der Arx erstreckt hatten. Damals, als man Cilli noch Claudia Cilea und ein zweites Troja nannte. Als mein Vater einmal ein Loch im Keller näher untersuchte, stieß er auf den seicht im Boden vergrabenen Grabstein eines römischen Kriegers und mauerte ihn über dem Kellertor ein. So, eine kleine Hilfestellung, so. Ja. Der Geist dieses Römers soll heute noch umgehen. Niemand dachte an Kinder, denn meine Mutter näherte sich den 50ern. Sie hatte, um vollkommen unabhängig zu bleiben, ihren Lehrberuf nicht aufgegeben, als sie den alten und kränklichen Offizier heiratete. Tagesausflüge mit froher Einkehr, ruhige Sommerfrischen, kurze Reisen in eine Großstadt bildeten den Grundriss alles Wünschen und Planens. Wie 2 Kähne im Abendschein kaum merklich dem Ankerplatz zutreiben, hofften meine Eltern, in den Abend ihres Seins auf friedvollen Wassern hineinzugleiten und die durch diese Heirat zuerst bitter erregten Gemüter der nächsten Angehörigen beruhigten sich nach und nach. Es gab am alten Laibacher Tor eben ein sehr bejahrtes Ehepaar mehr, dem eine ebenfalls alte Köchin diente, die samt Haus und Hof übernommen wurde. Und sogar einen uralten grünen Papagei, der Herr Major krächzte, so oft die Stiegentüre aufging. Eines schönen Tages, mein Vater glitt sanft in sein 60. Lebensjahr, sagte meine Mutter, die eine bewunderte Gestalt, eine sogenannte Wespentaille und die Haltung einer Königin hatte, Leider ist ein Irrtum ausgeschlossen. Ich gehe auf wie ein Germteig. Mein ganzes Aussehen ist verdorben. Gewiss habe ich irgendein Gewächs im Bauch. Das ist manchmal so im Wechsel, meinte der Vater in seliger Ungewissheit. Sie versuchten, den lästigen Fremdkörper mit Essigumschlägen und zahlreichen Seidlitzpulvern loszuwerden. Doch als anstelle eines Schwindens ein dauerndes Zunehmen zu merken war, fuhr meine Mutter zum bekannten Frauenarzt Dr. Valenta in Laibach, ließ sich genau untersuchen und fragte endlich seufzend, wann muss er denn schon entfernt werden, der Polyp? Nicht nötig, erwiderte der alte Frauenarzt schmunzelnd. Er wird in 4 Monaten selbst kommen und essen und trinken wollen. Ich glaube, dass diese Antwort zu einer Ohnmacht führte. Bestimmt weiß ich es nicht, obschon ich ja gewissermaßen mit dabei war. Jedenfalls war das ein Blitz aus heiterem oder doch nur mäßig bewölktem Himmel. Ein Gewächs schnitt man heraus und so war die Geschichte erledigt. Mit einem Kind fing die Sache erst an. Es gab viele, viele Tränen und selbst mein Vater, der lungenleidend und dem Grabe nahe war, fühlte sich seltsam erschüttert. Doch war er nicht umsonst in 4 Schlachten gewesen und daher gewohnt, dem Feinde in die Augen zu schauen. Er sagte beruhigend, ich war immer ein Pechvogel, aber einige Zeit lebe ich wohl noch und mit 7 Jahren kann der Knabe in die Kadettenschule aufgenommen werden. Er nannte die Namen mehrerer einflussreicher Waffenbrüder, die das Kind schon fördern würden, setzte sich auch sogleich mit ihnen wieder in Verbindung, schwankte, ob er meiner künftigen Laufbahn willen das Adelsprädikat von Waldesheim annehmen sollte und fand sich mit dem Kommenden wie ein alter Soldat mit einem verlorenen Bein ab. Meine Mutter dagegen weinte bitterlich. In diesem Alter war eine Geburt gefährlich und dann alle die, die sich über diese verspätete Heirat geärgert hatten, ließen es an Spott und an Schreckreden nicht fehlen. In jenen seligen Vorkriegsjahren galt eine Frau mit 30 als passé. Man kann sich also denken, was 2 weitere Jahrzehnte ausmachen. So wurde ich schon vor meinem Erscheinen zu einem Wunder. Und Wunder sind und bleiben unbeliebt. Unterdessen wurde ein himmelblaues Taufkissen für den Sohn vorbereitet und nur die Lehrerinnen der städtischen Mädchenvolksschule, Frauen haben gar oft einen kleinen Hang zur Ironie, schenkten Mutter ein Taufkissen in Rosa. In dieser Welt des Jammers konnte man nie wissen. Bis auf die leidige Tatsache, dass ich eben im Kommen und ein ganz unvermeidliches Übel war, benahm ich mich durchaus anständig. Ich verursachte meiner Mutter weder Unbehagen noch Schmerzen und als ich auftauchen sollte, erschien ich mit lobenswerter Schnelligkeit an einem Oktobersonntag gegen 21:30 Uhr nachts. »Wo ist der kleine Maximilian?« erkundigte sich mein Vater, der diesen Namen vielleicht nach dem unter Diokletian in Celea enthaupteten Heiligen für den zukünftigen Kadetten und angehenden Feldmarschall gewählt hatte. Die weise Frau hielt mich im Beisein mehrerer Interessenten hoch. »Es ist nur ein Mädchen, Herr Major.« Ein gelb-grünes, linksseitig leicht gelähmtes Mädchen, das sich 1 Jahr lang weder zum Bleiben noch, leider, zum Gehen entschließen konnte, war das Ergebnis von so viel peinigender Ungewissheit. Dass ich dennoch auf dieser Erd- und Wasserkugel verblieben bin, hat mich mein ganzes Leben hindurch bitter gereut. Mein Vater, der wusste, dass nicht alle Schlachten gewonnen wurden, schickte sich ins Unvermeidliche. Man steckte mich in das rosa Taufkissen und da ich mehr nach Seele als nach Leib aussah, nannte man mich Alma Maximiliana. Mein Erscheinen, wie gar vieles, was ich im späteren Leben tat, und insbesondere das, was zu tun ich mich weigerte, wurde stets als überlegte Unverschämtheit meinerseits gedeutet. Ja, und so fängt diese Autobiografie an.
Alma Kalin lebte, wie gesagt, dann in Celje auf, wurde aber deutschsprachig erzogen. Also sie lernte nur ein bisschen Slowenisch, sprach und schrieb immer Deutsch. Wie bereits Jutta erwähnte, sie ging dann nach London, um sich um neue Sprachen sich anzueignen. Und dann ging sie 1919 auf die Weltreise, das war die Nachkriegszeit, nach dem Ersten Weltkrieg. Die österreichische Monarchie ist zerfallen, zu der sie gehörte und zu der sie sich auch irgendwie hingezogen fühlte. Sie blieb dann im Königreich Jugoslawien stecken, schrieb weiterhin auf Deutsch und sie machte nach dieser Zeit, nachdem sie aus London zurückkehrte, eine Sprachschule in Celle auf, wo sie unterrichtete, aber das Geld, das sie sparte für die Weltreise, war bald nichts mehr wert. Also in den Nachkriegsjahren gab es eine starke Inflation und ich glaube, das ganz Besondere an Alma Karlin ist es, dass sie keine reiche Frau war, die um die Welt ging. Sie war mit keinem reichen Mann verheiratet, sie hatte keine britische Königin hinter sich, die sie unterstützen würde oder so, sondern sie ging ganz alleine und sie hat während der Reise das Geld verdient, um weiterreisen zu dürfen. Also sie blieb auch manchmal stecken und so weiter. Und gerade diese Autobiografie gibt sehr gute Einblicke in diese deutsch-slowenische Gesellschaft damals, also in all diese Auseinandersetzungen, die es damals gab. Wie bereits auch Jutta erwähnte, also sie war dann, als sie zurückkam, hat sie viele Reisebücher veröffentlicht über ihre Reise, vielleicht noch zur Reise. Sie führte nach Peru, Amerika, Panama, wo sie die erste weibliche Dolmetscherin war beim Kanalbau. Dann Japan, Neuguinea, Südseeinseln, Indien und dann musste sie 1928 dann zurück, weil ihre Mutter im Sterben lag. Diese Bücher sind hier in Leipzig oder in Berlin erschienen, 1921, 28, 30, 31. Sie war sehr beliebt, sehr gerne gelesen. Dann aber war sie gegen das narzisstische Regime, wurde hier nicht mehr gedruckt und wurde sogar also verbönt, verboten. Und die andere Seite, also das Königreich Jugoslawien und dann nach dem Zweiten Weltkrieg das sozialistische Jugoslawien, haben sie aber auch nie akzeptiert, weil sie eben auf Deutsch schrieb. Und so geriet sie in eine vollkommene Vergessenheit und erst vor 20 Jahren, könnte man sagen, hat man sie in Slowenien wiederentdeckt. Es gab Ausstellungen, es gab Studien, die ersten Übersetzungen überhaupt in Slowenische erst vor 20 Jahren, also nicht früher. Sie lebte noch bis 1950 in Celje, ganz zurückgezogen, ganz arm, ganz unbekannt. Also, und jetzt wird sie allmählich, also mit diesem Buch, das ist die erste Neuerscheinung auf Deutsch nach so vielen Jahren. Vielleicht noch was zum Projekt oder zu...
Ja, ich würde gerne noch was zu dieser Wiederentdeckung auch sagen, dass es, also ich war Anfang Januar, da stand es natürlich ja schon lange fest, dass dieses Buch jetzt zur Leipziger Buchmesse erscheinen würde, war ich in Ljubljana, um mir noch die dort, also Ende letzten Jahres bis Januar stattfindende Ausstellung anzusehen, große, ganz tolle Ausstellung über Alma Karlin. Und da hoffe ich auch, dass da, ja, das wäre natürlich auch sehr schön, wenn diese Ausstellung auch irgendwann in Deutschland gezeigt wird oder in irgendeiner Form. Was ich auch wunderbar fand, in einer Buchhandlung dort gab es auch Alma Karlin Tassen und Alma Karlin Schalen. Also sie ist da wirklich richtig, gehört zu den wirklich Wiederentdeckten, auch zu den großen Autorinnen und Autoren jetzt heute in Slowenien. Und deswegen, ich finde auch, es ist jetzt wirklich sehr an der Zeit, sie auch im deutschsprachigen Raum wieder zu entdecken. Denn sie war ja wirklich um 1930 rum, auch zum Zeitpunkt dieser Autobiografie, war sie ja wirklich ein Star.
Ja, vielleicht zu der Entdeckung in Slowenien. Also es gab mehrere Theateraufführungen über Alma Karlin, einen Film über sie. Dann wurden ihre Werke in Slowenisch übersetzt. Es gibt ein Bildband, eine Biografie und diese Autobiografie ist auch schon übersetzt. Also die Alma Karlin ist jetzt in Slowenien wirklich sehr präsent. Auch ihr Häuschen da in den Bergen, wo sie zuletzt wohnte, hat man jetzt renoviert. Vielleicht noch etwas zu ihr als Persönlichkeit. Also sie war sehr mutig, sie ist immer alleine gereist. Deswegen heißt auch ein Buch von ihr Die einsame Weltreise. Auch schon die Zeit in London, die sie in diesem Buch beschreibt, beschreibt sie als eine sehr einsame Zeit. Sie hat das gesamte Geld, das sie verdient hat, als Übersetzerin in neue Sprachstunden, also Unterricht, investiert und war sehr diszipliniert. Ja, gerne.
Nur einen kleinen Einschub. Sie meinte immer, ja, also wenn ich Geld habe, dann kaufe ich mir natürlich ein Lehrbuch dafür und nicht unbedingt was zu essen. Ich komme auch ohne Essen aus oder mit noch weniger zu essen aus. Also das taucht häufig auf in der Autobiografie.
Ja, also sie wurde sehr, auf der einen Seite sehr verwöhnt zu Hause. Es gab ein Dienstmädchen, ein Kindermädchen und so weiter. Es war eine feinbürgerliche Familie und sie wurde von der Mutter, die Mutter wollte ein braves, bürgerliches Mädchen aus ihr machen und der Vater hat sie als einen kleinen Kadetten, wie wir gehört haben, erzogen und das spielt dann immer eine Rolle, auch diese Genderfrage und so weiter, das beschreibt sich ja auch in London. Und das ist auch ein Thema, das in Slowenien, also gerade letzte Woche gab es eine Diskussion, war Alma Kalin lesbisch oder nicht? Also das ist jetzt die große Frage, weil sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg lebte, sie da ganz zurückgezogen in Celje. Man hat also das Haus der Eltern konfisziert, die Kommunisten, also das hat man ihr alles weggenommen. Alles, was sie von diesen Reisen nach Hause geschickt hat, Artefakte, Kunstwerke und so weiter, das hat sie alles dem Museum geschenkt. Sie hatte dann selber sehr, sehr wenig noch. Und es gab eine deutsche Malerin, die dann zu ihr gezogen ist, in diese Provinz wirklich, in die Berge. Und sie lebten da ganz abgeschieden und natürlich wurden sie für verrückt gehalten und so weiter. Und ich glaube, sie würde es wirklich verdienen, neu entdeckt zu werden.
Ja, nur kurz zu der Malerin, die heißt Thea Schreiber-Gamelin und kam aus Kühlungsborn. Ich wollte noch sagen, zu der Erziehung, in diesem ersten Kapitel taucht ja auf, dass sie so eine leichte Lähmung hatte. Dazu kam, dass sie ihre Augen, eben auch, dass sie da auch einen einen Augenfehler hatte und sie wurde von ihrer Mutter einfach so als, also auch von Ärzten wurde immer gesagt, ja, sie wird überhaupt nicht überleben, also dieses behinderte Kind und dieses schwächliche Kind. Und von ihrer Mutter wurde sie auch, die hatte sich halt wirklich eine schöne, gut aussehende Tochter gewünscht und wurde sie immer als hässlich angesehen und wird also in Korsetts und in wirklich ganz fürchterliche, sind peinigende Maßnahmen, die sie dann, wo sie so immer am Kopf hängen muss, damit sich auch ihr schiefer Rücken wieder gerade hängt. Also dadurch ist auch ihre Kindheit bestimmt. Aber was natürlich sehr spannend ist, ist auch dieses, wie sie ihre Sicht auch nach dem oder zum Kriegsausbruch und wie sie das sieht, sie die ja in so einem, ja, heute würde man sagen, doch irgendwie multikulturellen, in einer multikulturellen Atmosphäre aufgewachsen ist, in einer natürlich nicht einfachen, weil sie dauernd schreibt von diesen Konflikten zwischen Deutschen und Slowenen, aber das finde ich auch sehr interessant an diesem Buch, da ist natürlich viel Persönliches drin, aber es ist auch, man erfährt wirklich sehr viel über die Zeit also bis zum Kriegsausbruch und so zum Ersten Weltkrieg. Und da würde ich auch gerne noch etwas lesen aus dem Ende. Und zwar geht es da um genau die Kriegserklärung, also Erster Weltkrieg 1914. An einem Kriege ist alles falsch. Der angebliche Grund, der zum Kampfe führt und der nie stark genug ist, ein Völkermorden heraufzubeschwören. Die Anschauung der obersten Kriegsführenden, die Mutmaßungen der Politiker, die Meinung des Volkes, der künstliche Hass, der erst geschürt und mit einem Niagara von Lügen wacherhalten werden muss, die wilde äußere Begeisterung, die meist nur die lebensunkundige Jugend allein aufbringt, der Zweck, die Entwicklung des Kampfes, das Ende. Selbst der Friede ist nichts als eine Fortsetzung von Kriegstücken. Ein Krieg, jeder Krieg, ob zwischen Völkern oder Einzelwesen, ist falsch, zerstörend und zwecklos. Vor 1914 war Europa ein im Wohlstand schwelgendes, in anderen Erdteilen eine wahrscheinlich übertrieben hohe Meinung genießendes, aber diese Meinung klug ausbeutendes, mit Absatzgebieten gesegnetes, Kunst und Wissenschaft förderndes Staatengebiet, mit einem kauffähigen und kauffrohen Mittelstand Und wenn es die Arbeiter in einzelnen Gebieten nicht so gut wie heute hatten, so gab es andererseits keine oder fast keine Arbeitslosen, keine hoffnungslose Jugend, keinen verstopften Überseemarkt. Heute sind wir Europäer ohne Unterschied eine wirtschaftlich vernichtete, dem Verfall sichtlich entgegeneilende, sittlich gesunkene, körperlich trotz alles Sports geschwächte, vollkommen zerrüttete Rasse, der kunstfördernde Adel fast überall verschwunden, der ungebildete Kriegswucherer obenauf, das Familienleben durch die Notwendigkeit, dass alle Frauen beruflich tätig sind, zerstört, die Ehe ein toter Bund, der nach Belieben gelöst wird, 1000 wertvolle Dinge vernichtet, in den Menschen und um die Menschen gar vieles auf immer gebrochen. Und das gilt vom Sieger wie vom Besiegten. Ob er nun einerseits im toten Golde erstickt, weil er es nicht ins Rollen zu bringen vermag, oder weil er andererseits am Mangel dieses Goldes zugrunde gehen muss. Die fremden Völker sind nun mit der Tatsache vertraut, dass die Europäer keine Halbgötter, sondern unter sich uneinige, mit vielen Schwächen behaftete, dem Abgrund zutaumelnde Geschöpfe sind. Und damit schließen sich uns die fremden Erdteile mehr und mehr. Der Untergang des Abendlandes. Aber Menschen, die breite, stumpfe Menschenmasse, die nicht selbst denken will oder denken kann, lässt einige Führer für sich denken und handeln, entnimmt ihre Anschauungen einem beliebigen Zeitungsblatt und redet nach all diesen furchtbaren Erfahrungen noch immer dem Krieg das Wort oder erwartet durch blutige Umstürze ein Gottesreich auf Erden, während nichts als selbstloser Zusammenschluss aller Europa heute retten könnte. Meiner leider ja gar nicht ins Gewicht fallenden Ansicht nach versagten im Juli 1914 alle jene Mächte, die einen Kriegsausbruch zu verhindern, mehr als imstande gewesen wären. Die Kirche, die neben der geistigen auch eine weltliche Macht ist und die über die Mehrzahl der Gemüter noch immer große Herrschaft hat, die Internationale, die bemüßigt gewesen wäre, in allen Ländern die Waffen nicht ergreifen zu wollen, und die in nicht kriegsbeteiligten Ländern ihren Einfluss zu gütlicher Lösung hätte aufbieten müssen, wenn der Grundgedanke allgemeiner Bruderschaft sie in der Tat beseelte, das Heer der Pazifisten, die viel schrieben und viel sprachen, aber wenig taten, die Diplomaten, die dazu bestimmt sind, Zwistigkeiten gütlich zu ordnen, und vor allem die politischen Führer, die sich ihrer Handlungstragweite bewusst sein mussten, die ja Führer waren, weil sie auserwählt schienen, weitschauende Politik zu betreiben, zum Wohle, nicht zum Unheil der Völker, die sie zu hohem Posten berufen hatte. So aber kämpften die Arbeiter gegen ihre Brüder, verstummten alle beschwichtigenden Stimmen, betete man in jedem Land zu Gott, dem Christengott der Liebe, um Vernichtung der Feinde. In jenem ereignisvollen Juli versagten alle. So, bis dahin.
Ja, hier lernt man Alma auch von ihrer ernsthaften, also politisch engagierten Seite kennen. Sie hat aber auch sehr viele humorvolle Seiten, auch selbstironisch, wie Sie am Anfang sehen konnten. Es ist wirklich eine Einzelgängerin, die immer wieder zwischen die Fronten geraten ist, also schon bei ihr zu Hause, in der Familie und dann auch später, immer war sie irgendwie abseits und alleine, auch auf ihrer Reise, also war sie zwischen zwei Welten, sie war eine weiße Frau, also von anderen wahrgenommen, aber sie hat nicht den Luxus genossen wie andere weiße Frauen oder Kolonisatoren zu der Zeit, also sie ist immer in der dritten Klasse in diesen Dampfern unter dem Deck gereist und so weiter, die billigste Karte genommen und war so auch zwischen zwei Welten. Also sie konnte vieles entdecken, vieles sehen, was andere, die auf eine angenehmere Art und Weise gereist sind, nicht sehen konnten. Und sie sah sich selbst als Forscherin, als Entdeckerin. Also sie hat auch Pflanzen studiert und gemalt und gezeichnet. Sie hat Herbarien zusammengestellt und so. Also sie hatte diesen Drang, irgendwie die Welt zu erforschen, zu Hause darüber zu berichten. Vielleicht noch etwas zu der politischen Seite, die wir gerade gehört haben. Sie schreibt am Ende dieses Buches, dass sie sich dem deutschen Volk verpflichtet fühlt und sagt sie, ja, aber diese Liebe ging nie in die Politik über. Also sie war sehr offen antinationalsozialistisch in den 30er Jahren, obwohl ihr das extrem geschadet hat bei ihren Veröffentlichungen. Sie wurde auch von der Gestapo mehrmals inhaftiert in Celje und ist dann geflohen und dann passierte etwas, was sehr ungewöhnlich scheint, also wirklich surreal ist. Sie flüchtete zu den Partisanen, wo sie wiederum auch als Deutsche wahrgenommen wurde, aber man hat erkannt, dass sie wirklich also gegen die Nazisten war, und sie durfte dann in einem Wald bei den Partisanen bleiben. Sie hat dann mitten im Kampf auf Deutsch Partisanengeschichten geschrieben. Also das zeigt, wie ironisch ihr Leben war, wie sie immer wieder zwischendurch geriet und also für sich selber nichts herausholen konnte, aber gute Literatur ist trotzdem entstanden. Ne?
Ja, und genau, mehr dazu finden Sie natürlich in diesem Buch. Nach diesem Buch, also mir hat die Beschäftigung damit auch so viel, ich fand das so interessant, dass ich auf jeden Fall auch gerne weitere, auch die Reisebücher und andere Bücher von Alma Kalin künftig bei mir veröffentlichen werde. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke. Können wir beginnen? Wie heißt das noch, was wir machen? Verspätet oder neu?
Verspätet oder neu? Von 30 Jahre Aufarbeitung, Flugzeugvertreibung in Freistaat Sachsen.
Ja, meine Damen und Herren, ich darf die Diskussionsrunde eröffnen. Ich hoffe, Sie verstehen alle, was ich sage. Das Thema, was heute diskutiert werden soll, hat also einen interessanten Obertitel, verspäteter Neuanfang mit einem Fragezeichen, 30 Jahre Aufarbeitung von Flucht und Vertreibung der Deutschen aus dem Osten in der ehemaligen DDR und in der Bundesrepublik. Es sind viele junge Leute hier, Schüler, die mit dem Thema wahrscheinlich noch gar nichts zu tun haben, aber wenn Sie an Vertreibung denken, dann denken Sie wahrscheinlich nicht an die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten Europas 1945, sondern an das, was Sie alle heute erleben. Asyl, Flucht, Migration, Tausende, Zehntausende von Vertriebenen kommen zu uns. Und das gibt ein bisschen den Bogen zu unserem Thema. Aber ich muss Ihnen gleich allen sagen, natürlich ist die Vertreibung der Deutschen nach 1945 anders gelagert. Es hat so etwas noch nie vorher gegeben. Es wurde die komplette deutsche Bevölkerung aus den abgetretenen Gebieten vertrieben. Komplett. Es blieben nur ganz wenige übrig. Und wenn Sie das mal hochrechnen, dann entspricht das einer Zahl von etwa 14 Millionen Deutschen, die 1945 bis 1947 aus den deutschen Ostgebieten und aus anderen Staaten Osteuropas vertrieben wurden. Also 14 Millionen, ich habe mal nachgeguckt, das entspricht der kompletten Einwohnerzahl der DDR im Jahr 1960. So müssen Sie sich das vorstellen. Und was unser Thema heute angeht, die Aufnahme dieser Vertriebenen aus dem Osten Deutschlands, dem wirklichen Osten, in West und Ost, also im verbliebenen Rest Deutschland, war sehr unterschiedlich. In der Bundesrepublik hat man das thematisiert und daraus auch Politik gemacht. In der DDR wurde das Thema weitestgehend tabuisiert. Und erst seit 1989 ist das Thema sozusagen besprochen worden, gibt es eine Aufarbeitung dieser Thematik, und genau das ist das, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Ich stelle Ihnen noch rasch meine Diskutanten vor.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.